Moin und herzlich willkommen zu Ubi Tadictum, dem Podcast im öffentlichen Recht. Heute mit einer Folge zum Rechtsschutzsystem in Deutschland und Europa. Ja, heute mal mit einer Folge, die wohl weniger unmittelbar examensrelevant ist, was das schriftliche Examen betrifft, da im schriftlichen Examen jedenfalls nicht gezielt verschiedene Rechtsschutzmöglichkeiten abgefragt werden. Aber diese Folge dürfte durchaus sinnvoll sein für die Vorbereitung auf die mündliche Prüfung, als auch sinnvoll sein insgesamt zum besseren Systemverständnis des öffentlichen Rechts. Also, was machen wir heute? Wir gucken uns heute an, wie in Deutschland, aber auch in der Europäischen Union Recht gesetzt wird und inwiefern der Bürger die Möglichkeit hat, hier Rechtsschutz zu erhalten gegenüber eben diesen Rechtsakten, die ihm gegenüber ergehen. Wir wollen mal ganz grundsätzlich anfangen, und zwar damit anfangen, wie der sogenannte Stufenbau in unserer Rechtsordnung aufgebaut ist. Ich denke, das ist relativ gut bekannt. Und anhand dieser verschiedenen Stufen wollen wir dann schauen, wie wir Rechtsschutz gegen diese verschiedenen Stufen erlangen können. Also der Stufenbau der Rechtsordnung beginnt, wenn wir mal ganz unten anfangen, bei den Verwaltungsvorschriften, wenn man sie denn mit dazu zählen möchte oder nicht. Danach kommen die Einzelakte, also konkret Einzelakte der Rechtsprechung, das heißt Gerichtsentscheidung, oder eben Einzelakte der vollziehenden Gewalt, das heißt insbesondere Verwaltungsakte, aber auch tatsächliches Handeln der vollziehenden Gewalt. Dann auf der nächsten Stufe darüber kommen die Satzungen und die Rechtsverordnung. Schauen wir uns gleich noch im Detail an, was da der Unterschied ist. Danach kämen wir dann zu den formellen Bundes- und Landesgesetzen, das heißt den Gesetzen, die von den demokratisch gewählten Parlamenten der Legislative verabschiedet werden. Dann kann man noch die Zwischenebene oder sollte man noch die Zwischenebene Völkerrecht einziehen, ehe wir dann zum Verfassungsrecht kommen und dann zum Recht der Europäischen Union. Das Recht der Europäischen Union klammern wir hier zunächst einmal kurz etwas aus und wollen uns die rein innerstaatlichen Bereiche anschauen, ehe wir dann in einem weiteren Block uns nochmal wirklich konkret das Recht der Europäischen Union, Rechtsschutzmöglichkeiten und vor allem natürlich auch das Verhältnis zum innerstaatlichen Recht anschauen. Da werden wir mal später schauen, wie viel Zeit uns noch bleibt, ob wir das europäische Rechtsschutzsystem bzw. das Verhältnis des europäischen zum nationalen Recht bereits ausführlich in dieser Folge erörtern oder ob wir da noch eine neue Folge zu machen. Wir fangen aber zunächst einmal an mit der deutschen Normhierarchie und beginnen insofern mit den Verwaltungsvorschriften, die ich schon vorhin genannt habe, hatte, also mit den Vorschriften, die auf unterster Ebene stehen. Verwaltungsvorschriften sind abstrakt generelle Vorgaben, die eine vorgesetzte Behörde einer nachgeordneten Behörde oder eben auch der Behördenchef seinen Mitarbeitern macht. Das Ganze hat den Zweck, das Verwaltungshandeln zu vereinheitlichen. Das heißt, die Verwaltung hat bestimmte Gesetze, die sie ausführen muss, und für die Ausführung dieser Gesetze wird den Mitarbeitern ein bestimmtes Programm an die Hand gegeben, wie sie diese Gesetze ausführen sollen. Das kann manchmal als Richtlinie bezeichnet werden, das kann als Rundschreiben bezeichnet werden, das kann als Erlass bezeichnet werden. Das hängt immer ganz davon ab, welche Behörde und an welcher Stelle diese Verwaltungsvorschriften verabschiedet werden. Verwaltungsvorschriften sind grundsätzlich zwar abstrakt generelle Regelungen, sie binden aber nur die Verwaltung selbst. Das heißt, sie entfalten keine Außenwirkung gegenüber den Bürgern, zumindest ganz grundsätzlich. Deswegen kann man auch darüber streiten, ob man Verwaltungsvorschriften überhaupt in diesen Stufenbau der Rechtsordnung mit einbezieht oder nicht. Man kann darüber streiten, ob wir jetzt Außenwirkung haben oder Innenwirkung und danach unterscheiden, ob es eine Rechtsnorm ist oder eben keine Rechtsnorm. Diese ganzen dogmatischen Fragen wollen wir mal hier von außen vorlassen und uns anschauen, welche Fallgruppen von Verwaltungsvorschriften es gibt und inwiefern diese vielleicht doch zumindest mittelbar Außenwirkung entfalten können, also mittelbar dann auch bindend sein können im Verhältnis zum Bürger. Man kann Verwaltungsvorschriften haben, die letztendlich reine Organisationsakte sind, das heißt Verwaltungsvorschriften, mit denen eben der Behördenchef seine Verwaltung organisiert. Daraus lassen sich keine Rechte für den Bürger herleiten, reine Innenwirkung. Auch gibt es norminterpretierende Verwaltungsvorschriften als zweite Gruppe. Das heißt, es sind solche Vorschriften, die nicht auf die Organisation bezogen sind, sondern tatsächlich auf die inhaltliche Arbeit der Behörde bezogen sind und wo dann eben die Behördenleitung entscheidet, dass ein insbesondere unbestimmter Rechtsbegriff einer rechtlichen Regelung eine bestimmte Auslegung erhalten soll. Und an diese norminterpretierende Verwaltungsvorschrift sind dann natürlich die Bediensteten innerhalb der Verwaltung gebunden. Aber die Gerichte sind nicht hieran gebunden, also es besteht keine Außenwirkung insofern zum Bürger. Das heißt, wenn zum Beispiel wir den Begriff der Unzuverlässigkeit im Gewerberecht haben und dort die Behördenleitung irgendwie eine gewisse Definition vorgibt oder sagt, wie mit diesem Begriff umgegangen werden soll, dann müssen sich die nachgeordneten Behördenmitarbeiter daran halten. Das Gericht, welches dann aber den Begriff der Unzuverlässigkeit im gerichtlichen Verfahren überprüft, ist daran nicht gebunden, sondern nimmt eben eine eigene Auslegung dieses Begriffes vor. Also auch hier letztendlich keine Außenwirkung. Dann schon relevanter für die Praxis und auch für die Klausur gibt es sogenannte ermessenslenkende Verwaltungsvorschriften. Dort haben wir eben die Situation, in der die gesetzliche Grundlage der Behörde einen Ermessensspielraum einräumt und es ja eben verschiedene Möglichkeiten gibt, bestimmte Situationen zu behandeln. Und wenn wir jetzt die Situation haben, dass auch wieder hier die Behördenleitung entscheidet, eine bestimmte Situation wird grundsätzlich so entschieden, obwohl sie auch auf andere Art und Weise hätte entschieden werden können im Rahmen der Behörde zustehenden Ermessens. Dann ist die Behörde daran gebunden, wie die Behördenleitung gesagt hat, sollen mit diesem Ermessen umgegangen werden. Insofern kommt dem Ganzen immer noch keine Außenwirkung zu. Also diese ermessensdenkende Verwaltungsvorschrift hat immer noch keine unmittelbare Außenwirkung zum Bürger. Jedoch ist hier Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz zu berücksichtigen. Und aus Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz kann der Bürger herleiten, dass die Behörde, wenn sie einen Fall entschieden hat, nach diesen bestimmten oder mehrere Fälle entschieden hat, nach diesen ermessenslenkenden Verwaltungsvorschriften, dass man auch einen Anspruch hat, dass der eigene Fall genauso entschieden wird, auch wenn die gesetzliche Grundlage theoretisch eine abweichende Entscheidung ermöglichen würde. Das ist so ein ganz klassischer Anwendungsfall der mittelbaren Wirkung letztendlich einer solchen Verwaltungsvorschrift eben in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz. Es ist übrigens anerkannt, dass dies auch schon dann gilt, wenn man eine sogenannte antizipierte Verwaltungspraxis hat. Das heißt, wenn die Behörde bereits diese Verwaltungsvorschrift festgelegt hat, aber noch nicht angewendet hat, aber klar ist, dass sie in Zukunft angewendet werden soll, auch dann kann man schon einen Anspruch aus Artikel 3 Absatz 1 in Verbindung eben mit dieser Verwaltungsvorschrift herleiten. Dann gibt es noch als letzte Möglichkeit, wenn man diese ganz grobe Unterteilung vornehmen möchte, gibt es noch sogenannte normkonkretisierende Verwaltungsvorschriften. Was ist das jetzt und was ist der Unterschied zwischen norminterpretierenden Verwaltungsvorschriften? Ich habe gesagt, dass die norminterpretierenden Verwaltungsvorschriften solche Vorschriften sind, die unbestimmte Rechtsbegriffe, wie zum Beispiel die gewerberechtliche Unzuverlässigkeit, für die Behörde einheitlich interpretieren, einheitlich auslegen. Wir wissen auch aus dem allgemeinen Verwaltungsrecht, dass das Gericht in Bezug auf unbestimmte Rechtsbegriffe grundsätzlich eine volle Überprüfungskompetenz hat. Das heißt, diese unbestimmten Rechtsbegriffe vollständig eigenständig überprüfen kann und deswegen auch nicht daran gebunden ist, inwiefern die Behörde diesen unbestimmten Rechtsbegriff intern interpretiert hat. Es ist aber anerkannt, dass in bestimmten Situationen der Behörde ein gewisser Beurteilungsspielraum zugestanden wird, wo dann die gerichtliche Kontrolle beschränkt ist. Und das sind insbesondere diejenigen Situationen, in denen es sehr technisch ist und in denen auch das Gericht letztendlich bei auch häufig prognostischen Entscheidungen nicht den unmittelbaren Sachverstand hat, beziehungsweise wo eben niemand diesen unmittelbaren Sachverstand hat, weil es sich eben auch um prognostische und schwierige Entscheidungen handelt. Dort ist anerkannt, dass die Behörde einen Beurteilungsspielraum hat. Und dieser Beurteilungsspielraum kann ausgefüllt werden durch sogenannte normkonkretisierende Verwaltungsvorschriften, im Rahmen derer die Behörde halt diesen Beurteilungsspielraum letztendlich aktuell anhand des aktuellen Standes der Technik konkretisieren kann und eben nicht nur interpretieren kann. Das bekannteste Beispiel dafür oder die bekanntesten Beispiele dafür sind die TA Luft und die TA Lärm. Hier ist eben anerkannt, dass diese Vorschriften, wo sie nur eigentlich interne Verwaltungsvorschriften sind, dass diese Vorschriften, insbesondere das Emissionsschutzgesetz, insoweit Norm konkretisieren und deswegen da zumindest insofern die TA Luft und die TA Lärm nach dem aktuellen Stand der Technik aufgestellt wurden und es ein ordnungsgemäßes Beteiligungsverfahren gab und sich die Behörde im Rahmen ihres Beurteilungsspielraums bewegt. Wenn wir dann eine solche Vorschrift haben, dann füllen diese Vorschriften eben den Beurteilungsspielraum aus und wir haben tatsächlich eine Bindungswirkung dann auch der Gerichte an diese Vorschriften der TA Luft und der TA Lärm. Also hier haben wir das unmittelbarste Beispiel oder die unmittelbarste Wirkung einer Verwaltungsvorschrift tatsächlich auch im Verhältnis zum Bürger, weil diese normkonkretisierenden Verwaltungsvorschriften wie insbesondere TA Luft und TA Lärm auch von den Gerichten zu berücksichtigen sind. Also, um das nochmal kurz zusammenzufassen, beziehungsweise jetzt auch nochmal zu übertragen auf die Frage, die wir uns ja immer stellen wollen, nicht nur darstellen, welche Ebenen es gibt, sondern auch, wie sich der Bürger gegen diese Normen, die gesetzt wurden vom Staat, zur Wehr setzen kann. Wir haben bei der untersten Ebene, den Verwaltungsvorschriften, grundsätzlich keine Außenwirkung im Verhältnis zum Bürger. Und deswegen haben wir auch gar kein Bedürfnis dafür, irgendwelche Rechtsbehelfe zur Verfügung zu stellen, weil eben keine Wirkung gegenüber dem Bürger besteht und deswegen er auch keinen Schutz benötigt. Es gibt Ausnahmen, nämlich bei den sogenannten ermessenslenkenden Verwaltungsvorschriften. Das heißt, wenn sich die Behörde selbst gebunden hat durch eine Verwaltungsvorschrift, an eine bestimmte Ermessensausübung gebunden hat, dann kann der Bürger hieraus in Verbindung mit Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz Ansprüche herleiten, es sei denn, es liegt ein Fall vor, wo die ermessenslenkende Verwaltungsrichtlinie rechtswidrig ist, denn es besteht kein Anspruch auf Gleichheit im Unrecht. Ebenso kann der Bürger Rechte herleiten aus solchen Verwaltungsvorschriften, wenn es sich um sogenannte normkonkretisierende Verwaltungsvorschriften handelt, die eben einen Beurteilungsspielraum der Behörde ausfüllen, wie die TR Luft und die TR Lärm. In diesem Fall sind dann auch die Gerichte gebunden. Wie kann ich also nunmehr Rechtsschutz erlangen gegenüber diesen Verwaltungsvorschriften? Ich kann keinen unmittelbaren Rechtsschutz erlangen, aber ich kann eben mittelbaren Rechtsschutz erlangen, nämlich in den allgemeinen anderen verwaltungsrechtlichen Rechtsschutzmöglichkeiten kann ich inzident die Verwaltungsvorschriften überprüfen lassen bzw. mich auf diese Verwaltungsvorschriften berufen. Ja, machen wir weiter im Stufenbau der Rechtsordnung, und bevor wir uns mit den weiteren abstrakt generellen Regelungen beschäftigen, wollen wir noch einen Blick auf die individuellen Regelungen bzw. zumindest konkreten Regelungen werfen. Und da, gerade in Abgrenzung zu den abstrakt generellen Regelungen, haben wir natürlich als Regelung, die von der Verwaltung erlassen wird, den Verwaltungsakt eben als typische Form der konkret individuellen Regelung seitens der Verwaltung. Daneben gibt es aber auch das tatsächliche Handeln der Verwaltung, gegen das auch irgendwie Rechtsschutz möglich sein muss. Und dann gibt es noch auf Einzelaktsebene Einzelakte der rechtsprechenden Gewalt, und das sind dann eben die Gerichtsentscheidungen. Wie gestaltet sich jetzt der Rechtsschutz dagegen? Ich denke, das ist soweit bekannt. Gegen Verwaltungsakte findet gegebenenfalls ein Widerspruchsverfahren statt, und im Übrigen eine Anfechtungs- und Verpflichtungsklage wäre statthaft oder aber eine Fortsetzungsfeststellungsklage. Gegen tatsächliches Handeln kann mit der Leistungsklage oder der Feststellungsklage vorgegangen werden. Kommt dann eine gerichtliche Entscheidung hiergegen raus, dann kann gegen diese gerichtliche Entscheidung mit der Berufung oder Beschwerde vorgegangen werden und dann gegebenenfalls auch noch mit der Revision. Soweit zu den Einzelakten. Kommen wir nunmehr zu den weiteren abstrakt generellen Regelungen, nämlich den Satzungen und den Rechtsverordnung. Was sind Satzung und was sind Rechtsverordnung? Wir haben hier jeweils Regelungen, die von der Exekutive erlassen werden. Der Unterschied zwischen Satzung und Rechtsverordnung besteht allerdings darin, dass die Rechtsverordnung das Instrument der Landesregierungen und Bundesregierungen sind, nämlich geregelt konkret in Artikel 80 Absatz 1 Grundgesetz, welche Vorschrift eben den Bundes- und Landesregierungen das Recht einräumt, Rechtsverordnungen zu erlassen. Jedoch braucht man hierfür eine gesetzliche Grundlage, in der Inhalt, Zweck und Ausmaß hinreichend bestimmt werden. Wir haben also insofern einen gewissen Spielraum, den dann die Landes- und Bundesregierung hier haben, aber der ist durchaus sehr begrenzt aufgrund dieser notwendigen gesetzlichen Grundlage. Satzungen hingegen sind, wie gesagt, ebenso abstrakt generelle Regelungen, die allerdings nicht von der Landes- und der Bundesregierung erlassen werden, sondern von autonomen, rechtlich verselbstständigen Verwaltungseinheiten. Dort das besondere Beispiel natürlich die Gemeinden im Rahmen ihrer kommunalen Selbstverwaltungsgarantie. Und insofern wird auch dieses Satzungsrecht vom Grundgesetz letztendlich nicht ausdrücklich formuliert, aber in Artikel 28 Absatz 2 insbesondere vorausgesetzt, wenn man eben den Gemeinden die Möglichkeit einräumen möchte, im Rahmen ihrer Selbstverwaltung eine Geschichten zu gestalten, müssen sie halt auch eben ein Steuerungselement und Regelungselement dafür bekommen. Und das ist dann eben die Satzung, die dann eben an nicht derart stark konkrete Ermächtigungsgrundlagen geknüpft ist, wie es halt eben die Rechtsverordnung ist, weil sie eben nur im Rahmen dieser rechtlich verselbstständigen Verwaltungseinheiten gilt. Wie gestaltet sich nun der Rechtsschutz gegen Satzungen und Rechtsverordnungen? Wir haben zunächst eine ausdrückliche Regelung in der VWGO und diese findet sich in § 47 VWGO. Schauen wir doch einmal rein. Nach § 47 Absatz 1 VWGO gilt: Das Oberverwaltungsgericht entscheidet im Rahmen seiner Gerichtsbarkeit auf Antrag über die Gültigkeit von erstens Satzungen, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches erlassen worden sind, sowie von Rechtsverordnung aufgrund des § 246 Absatz 2 des Baugesetzbuchs. Zweitens von anderen im Rang unter dem Landesgesetz stehenden Rechtsvorschriften, sofern das Landesrecht dies bestimmt. Also, wir haben zunächst bundesweit die Regelung, dass Satzungen nach dem Baugesetzbuch, das heißt insbesondere Bebauungspläne, die als Satzung erlassen werden, überprüft werden können vom Oberverwaltungsgericht. Dann haben wir in § 47 Absatz 1 Nummer 2 aber eine Regelung, dass auch andere, sowohl Satzungen als auch Rechtsverordnungen, also konkret andere im Rang unter dem Landesgesetz stehende Rechtsvorschriften, überprüft werden können vom Oberverwaltungsgericht, wenn denn dies das Landesrecht bestimmt. Und tatsächlich haben wir in Niedersachsen da eine Regelung, die dies ermöglicht. Die findet sich in § 75 NJG. Und insofern ist in Niedersachsen die Möglichkeit eröffnet, auch gegen alle anderen Satzungen und Rechtsverordnungen, dann aber natürlich auch nur der niedersächsischen Landesregierung und eben nicht der Bundesregierung vorzugehen und die Rechtmäßigkeit dieser Rechtsverordnung eben vor dem Oberverwaltungsgericht klären zu lassen. Es gibt immer wieder Problemfälle, die man diskutieren kann, zum Beispiel die Frage des Rechtsschutzes gegen den Flächennutzungsplan oder gegen Raumordnungspläne, die im engeren Sinne keine Satzung sind. Und deswegen wird da diskutiert, ob man vielleicht 47 analog anwenden kann. Das wird auch wohl jetzt in Bezug auf die Flächennutzungs- und Raumordnungspläne bejaht, wenn durch den Plan, das hatten wir schon mal in der Baurechtseinheit besprochen, Rechtswirkung gemäß § 35 Absatz 3 Satz 3 Baugesetzbuch ausgelöst werden. Ja, was machen wir aber, wenn wir eben diese Möglichkeit nicht haben, eine Satzung oder Rechtsverordnung überprüfen lassen zu können? Also insbesondere entweder, wenn der Landesgesetzgeber uns diese Möglichkeit nicht einräumen würde, oder aber auch gerade bei von der Bundesregierung erlassenen Rechtsverordnung, die gerade nicht von dem Oberverwaltungsgericht überprüft werden können im Rahmen der Normenkontrolle nach 47.1 Nummer 2. In diesen Konstellationen haben wir die Möglichkeit, verschiedentlich Rechtsschutz dennoch zu erlangen. Es besteht zunächst die Möglichkeit zu sagen, okay, ich warte ab, bis die Regelung, die abstrakt generelle Regelung, die in der Rechtsverordnung getroffen wurde, konkretisiert wird, mir gegenüber individuell konkretisiert wird durch Verwaltungsakt und dann fechte ich diesen Verwaltungsakt vor den Verwaltungsgerichten mit der Anfechtungsklage an und dann ist jedes Verwaltungsgericht dazu berechtigt, inzident im Rahmen der Anfechtungsklage die Rechtmäßigkeit der Rechtsverordnung zu überprüfen. Schließlich kann Rechtsschutz gegen Rechtsverordnung auch erlangt werden über die Feststellungsklage gemäß § 43 VWGO. Zu beachten ist dabei indes, dass die Feststellungsklage sich nicht darauf richten darf, die Ungültigkeit der Rechtsverordnung feststellen zu lassen, denn das ist an sich noch kein feststellungsfähiges Rechtsverhältnis, sondern die Feststellungsklage muss sich darauf richten, feststellen zu lassen, dass sich aus dieser Rechtsverordnung kein konkretes Rechtsverhältnis ergibt, in dem Sinne, als dass eine Behörde in irgendeinem oder dass der Bürger aufgrund dieser Rechtsverordnung in irgendeinem Verhältnis zur Behörde steht. Das heißt, dass die Behörde zu irgendetwas berechtigt sei. Und das ist dann das konkrete feststellungsfähige Rechtsverhältnis im Verhältnis halt dann zur ausführenden Behörde. Ja, dann gehen wir eine Stufe weiter hoch, und zwar zu den formellen Bundes- und Landesgesetzen, also denjenigen Gesetzen, die von den Parlamenten verabschiedet werden. Und diese Gesetze, da dürfen die Gerichte nicht einfach so verwerfen und dürfen die Gerichte auch nicht einfach so nicht anwenden, sondern die Normverwerfungskompetenz und die auch Normüberprüfungskompetenz insoweit liegt einzig und allein beim Bundesverfassungsgericht. Und das bedeutet, dass in einem gerichtlichen Verfahren, im Rahmen dessen es fraglich ist, ob gegebenenfalls ein bestimmtes Bundes- oder Landesgesetz, formelles Bundes- oder Landesgesetz, verfassungswidrig ist, ist es so, dass nach Artikel 100 Absatz 1 Grundgesetz die Gerichte die Möglichkeit haben, die Verfassungsgemäßheit dieser Norm vom Bundesverfassungsgericht prüfen zu lassen und insofern eine konkrete Normkontrolle vor dem Bundesverfassungsgericht anzustrengen. Das heißt, für den Bürger konkret in seiner Rechtsschutzmöglichkeit, dass er halt in dem gerichtlichen Verfahren gegenüber dem Gericht anregen kann, diese konkrete Normkontrolle durchzuführen. Geschieht das Ganze nicht, dann hat der Bürger immer noch die Möglichkeit, später im Rahmen der Verfassungsbeschwerde gegen die gerichtliche Entscheidung vorzugehen und dann eben im Rahmen der Verfassungsbeschwerde inzident die Verfassungsgemäßheit auch des Gesetzes überprüfen zu lassen, sofern er denn die Verfassungsbeschwerde eben nicht nur auf die gerichtliche Entscheidung, sondern dann auch auf das Gesetz erstreckt. Soweit eben zu den formellen Bundes- oder Landesgesetzen. Dann kommt das Völkerrecht, welches in Artikel 25 Grundgesetz geregelt ist, beziehungsweise in Artikel 25 Grundgesetz sind nur die allgemeinen Regeln des Völkerrechts geregelt. Und unter diesen allgemeinen Regeln des Völkerrechts versteht man die allgemeinen Grundsätze des Völkerrechts und das Völkergewohnheitsrecht. Und diese Regelungen haben eine besondere Rangstufe, denn sie sind Bundesrecht, gehen aber nach Artikel 25 den Gesetzen vor. Das heißt, wir haben hier so eine Zwischenstufe noch zwischen Verfassung und einfachem Gesetz, auf der eben diese allgemeinen Regeln des Völkerrechts stehen. Was nicht zu den allgemeinen Regeln des Völkerrechts gehört, sind die völkerrechtlichen Verträge, die geschlossen werden, so zum Beispiel die EMRK. Für diese völkerrechtlichen Verträge gibt es in Artikel 59 Absatz 2 Grundgesetz eine Regelung. Danach wird ein völkerrechtlicher Vertrag als Bundesgesetz beschlossen, beziehungsweise die Zustimmung als Bundesgesetz beschlossen. Und insofern besteht die Möglichkeit, auch gegen dieses Bundesgesetz wie gegen ein normales formelles Bundesgesetz vorzugehen. Und dann hat eben das Völkerrecht den Rang eines einfachen Bundesgesetzes. Schließlich kommt dann das Verfassungsrecht. Dort ist es so, dass das Verfassungsrecht nur geändert werden kann mit einer Zweidrittelmehrheit durch Bundestag und Bundesrat nach Artikel 79 Absatz 2 Grundgesetz. Und gegen diese Änderung wäre theoretisch auch Rechtsschutz möglich zum Verfassungsgericht, jedoch nur dann, wenn die Änderung der Verfassung den unveränderlichen Kern der Verfassung in Artikel 79 Absatz 3 Grundgesetz ist dieser festgelegt, also Artikel 1 und Artikel 20 und die dort festgelegten Grundsätze. Wenn die Änderung Verfassung diese Grundsätze betreffen würde, wäre eben aufgrund Artikel 79 Absatz 3 auch der Weg zum Bundesverfassungsgericht möglich, wenn es sich eben um verfassungswidriges Verfassungsrecht handeln würde. Schließlich fehlt noch die Erörterung des europäischen Rechts. Und da hatte ich gesagt, und das werden wir jetzt auch machen, weil es zu lang werden würde, in dieser Folge das zu behandeln, machen wir zum europäischen Recht nochmal eine gesonderte Folge, insbesondere zum Rechtsschutz des europäischen Rechts. Hier nur im Normenbau des Rechts so viel, dass das Verhältnis zwischen Europarecht und dem nationalen Recht natürlich ja doch insgesamt sehr umstritten ist, aber ist doch ein grundsätzlicher Konsens dahingehend gibt, dass zumindest ganz grundsätzlich das europäische Recht Anwendungsvorrang vor dem deutschen, das heißt auch vor dem deutschen Verfassungsrecht hat. Inwieweit dieser Anwendungsvorrang gilt und wo es eventuell Ausnahmen gibt, dazu dann in einer der kommenden Folgen. An dieser Stelle soll es das aber erstmal gewesen sein als kurzer und kompakter Überblick über die deutsche Normhierarchie und die verschiedenen Rechtsschutzmöglichkeiten. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis bald. Tschüss.